Und heute will ich was vortragen zu dem amerikanischen Dollarimperialismus. Und zwar nicht nur zu dem, mit dem der Trump jetzt zu Werke geht, sondern, das ist schon eine kleine Gegenthese zum üblichen öffentlichen Abarbeiten dieser Angelegenheit, was auch seine Vorgänger und insbesondere auch der gelobte Obama in dieser Frage zustande gebracht haben. Das Beispiel, das Exempel ist der Iran. Dieser Iran-Vertrag, der von Trump gekündigt worden ist, im nächsten Monat soll dann ja richtig ernst gemacht werden mit den Sanktionen durch die USA. Dazu ein paar Erläuterungen zum Zwecke des sich damit Auseinandersetzens. Der Trump hat ja ziemlich ruppig und abrupt diesen Iran-Vertrag über den Atomverzicht des Iran und über die Kontrolle über den Iran in dieser Frage gekündigt und hat damit übrigens dieses gemeinsame Atomkontrollregime, was die USA gemeinsam mit Europa, mit Russland und China ausgeübt haben, gleich mitgekündigt. Und er hat auch erklärt, warum und wofür er das macht. Das fasst sich eigentlich darin zusammen, dass aus amerikanischer Sicht ein Staat wie der Iran in dieser Welt der USA kein Existenzrecht hat, dass die USA gedenken, ihr Urteil an diesem Staat jetzt auch zu vollstrecken und dass sie sich dabei in ihrer Richter- und Exekutorenrolle auch von den mächtigsten Staaten dieser Welt nicht behindern lassen. Und es ist klar, das ist ein Machtwort des amerikanischen Präsidenten, hinter dem eben nicht nur Trump, sondern die Macht der USA steht. Und dass das diese Machtfrage und diese Machtlage ist, das ist in Europa den zuständigen Politikern und auch den Medien im Prinzip auch klar. Wobei die allerdings eine sehr eigentümliche Art und Weise haben, darüber öffentliche Meinung zu verbreiten. Die probieren nämlich krampfhaft einen Unterschied zu machen zwischen diesem weltpolitischen Trampel-Trump und der guten Weltmacht USA. Die würden sie gerne unterscheiden, beharren auf diesem Unterschied. Rückwirkend, auch an diesem Iran-Abkommen, beschwören sie richtig den guten, alten, von ihnen geschätzten Einsatz der amerikanischen Gewalt bis unter Obama. Da wird einem erzählt, das war doch was. Das ist doch auch verteidigungs- und erhaltenswert, dass man da vor diesen schrecklichen Atombomben der Mullahs geschützt wird. Dass dieser Schutz, diese Beseitigung der atomaren Bedrohung durch den Iran ganz friedlich zustande gebracht wurde. In Gestalt eines Vertrags, eines diplomatischen Kunstwerks. Dass das Ganze ein Beispiel hervorragender internationaler, multipolarer Zusammenarbeit war. Dass das ebenso ein gutes Stück von dieser insbesondere von Merkel immer beschworenen regelbasierten Weltordnung war und eigentlich bleiben sollte. Das dürfe doch keiner aufgeben. Und da will ich gleich ankündigen, dass ich diesen Rückblick für verlogen halte. Dieser multilaterale Atomvertrag, den der Obama da zustande gebracht hat, das war ein ganz gewaltträchtiges Stück von amerikanischer Weltgewaltordnung und die war im Übrigen nicht sehr multipolar, sondern sehr unipolar, weil es total klar war, dass in dieser Frage alles auf die Macht der USA ausgerichtet ist, der andere zuarbeitet. Und das Zweite, was ich gleich ankündigen will, ist, Europas Macher, die leiden gar nicht an dem, was sie ihrem Publikum vorlegen, darum sollen sie sich mal Sorgen machen. Die leiden gar nicht daran, dass es da angeblich einen völkerfreundlichen Gebrauch der amerikanischen Macht gegeben hat, der jetzt verloren geht. So dürfen sich das die Völker in Europa übersetzen. So dürfen sich das die Völker hierzulande zurechtlegen und missverstehen. Dann dürfen sie auf diesen furchtbaren Trampel im Weißen Haus in Amerika schimpfen und ihren Führern Glück wünschen im Umgang mit ihnen. Dann sind sie schon ungefähr auf Kurs, aber woran die Führer in Europa und auch in Russland und China in dieser Affäre, aber auch exemplarisch an dieser Affäre leiden. Meine These ist, es ist der Verlust ihrer Macht, die das neue Vorgehen der amerikanischen Macht ihnen antut und zumutet. Dazu zwei Kapitelausführungen, im Wesentlichen zweieinhalb sind es. Das eine wende sich mal jetzt erstmal dem alten Vertrag kurz zu und dann etwas länger zu der neuen Trumpschen Politik. Dass dieser Vertrag so eine gute Sache war, dafür steht ja das Feindbild Iran, gegen den da etwas Zivilisierendes unternommen worden sei. Und das soll man sich auch immer so denken, deswegen ist es gemacht worden. So ein schrecklicher Staat, der unterdrückt Frauen, von dem geht noch viel Schlimmeres aus. Terror. Deswegen musste der Westen was unternehmen und hat was unternommen, so heißt die Lehre. Dass das nicht so ganz stimmen kann, dass dieser Vertrag und überhaupt Weltpolitik nicht wegen sowas zustande kommt, um Frauen vom Schleier zu retten und Menschen im Nahen Osten vor Terror. Dass der Westen unter Führung der USA nicht deswegen zu Werke geht, wie es dieses Feindbild behauptet, das kann man sich ganz leicht schon allein daran klar machen, dass das, was dem Iran dann nachgesagt wird, bei besten Freunden des Westens vorkommt. Neuerdings hört man ja, dürfen in Saudi-Arabien Frauen Auto fahren. Und die Sache mit dem Terror, naja, gestern hat so ein UN-Flüchtlings- und Opferbeauftragter erzählt, so eine Hungerkatastrophe wie unter dem saudischen Krieg in Jemen habe keiner von den professionellen Beobachtern dieses Geschehens jemals vorgeführt bekommen. Also das ist Feindbild. Das, wo da die USA wirklich tätig geworden sind, ist in Sachen ihrer Feindschaft zum Iran. Und da, wenn man sich das anguckt, wie die USA da zu einer Urteilsbildung kommen, dann merkt man gleich, wo immer dieser Mullah-Staat die US-Feindschaft herausgefordert hat. Die USA selbst fassen das viel allgemeiner als irgendwelche verkehrten Taten dieses Staates. Die haben ja ihre Indizien für eine allgemeine Unerträglichkeit des Iran. Und es ist so allgemein das Urteil gefasst, dass der Iran sowieso gleich eingeordnet wird in noch eine ganze Reihe von anderen Staaten, denen sie dasselbe attestieren. Und diese Staaten sind nun wirklich sehr unterschiedlich. Man kann ja vieles behaupten, aber dass Nordkorea und der Iran sich sehr ähnlich sind, das darf man bezweifeln. Das sind die Staaten auf der Achse des Bösen, das ist jetzt Originalrede amerikanischer Politik. Und was da die USA als Feind erklären und bekämpfen, das fasst sich eigentlich zusammen in Anti-Amerikanismus. Die identifizieren an solchen Staaten den Willen, auch gegen den Willen der USA Politik zu machen, sich im Innern nicht vorschreiben zu lassen, wie zu regieren ist, wie offen nach außen zu regieren ist. Und auch nach außen nehmen die sich eine Politik heraus, die sich einfach nicht an die Richtlinien der USA hält. Das ist Anti-Amerikanismus und die USA nehmen es sich heraus, es fällt in die Kompetenz, die sie als ihr Recht behandeln, solchen Staaten die Feindschaft zu erklären und es an ihnen zu bekämpfen. Und wo dieses Urteil gefallen ist, da ist bei den USA gleich die nächste Verallgemeinerung fällig. Das erste und wichtigste, wofür sie zu sorgen gewillt sind, ist, solche Staaten dürfen keine Macht haben. Wenn dieser absolute Einspruch der USA gegen einen Staat gefallen ist, dann steht er über jedem konkreten Einspruch gegen einen besonderen Machtgebrauch dieses Staates. Und diese Machtfrage, die die USA da aufmachen, die hat den Iran sofort mit seinem Atomprogramm richtig im Wortsinn ins Visier der Vereinigten Staaten von Amerika gebracht. Das geht von diesem Standpunkt der Vereinigten Staaten von Amerika gar nicht, dass sich ein Staat, der ins amerikanische Urteil Anti-Amerikanismus fällt, die Potenz zur Atomwaffe und damit zur Atommacht verschafft. Das müssen gar nicht die Waffen sein, da reicht die Potenz. Denn das ist ja so etwas. Und so sehen das auch die USA in ihrer ganzen Macht. Dass dann einem Staat wie Iran glattweg sowas zukommt, dass er auch den USA einen atomaren Preis, einen kriegsmäßig schwer zu kalkulierenden Preis androhen kann für den Fall, dass die USA ein Vorgehen gegen diesen Staat für erforderlich halten. Das wäre glattweg so etwas wie die Ausstattung dieses Staates mit der Potenz, eben nicht gleich vor der unbestreitbaren militärischen Übermacht der USA kapitulieren zu müssen. Und das ist für die USA eine nicht hinnehmbare, zu liquidierende Einschränkung ihrer militärischen Handlungsfreiheit und das heißt aber auch ihrer daran geknüpften politischen Handlungsfreiheit. Und da haben die USA unter Obama tatsächlich daraus, aus diesem Urteil, so etwas wie eine Priorität dem Iran gegenüber gemacht und haben das Iran gehört weg als antiamerikanischer Staat hintangestellt. So ist dieser Vertrag zustande gekommen. Auf jeden Fall erst einmal diesen Staat atomar zu entwaffnen und zu entmächtigen. Wer sich daran erinnert, wie der zustande gekommen ist, erinnert sich vielleicht daran, das war übrigens gleich mehr als ein Vorgehen dem Iran gegenüber. Das hat der Obama richtig als Exempel der Weltpolitik durchexerziert und hat am Fall Iran für die ganze Staatenwelt eine neue Definition des Atomwaffensperrvertrags gemacht. Dem hat sich der Iran gebeugt. Er hat eingewilligt in seine atomare Entmächtigung, eingewilligt in ein permanentes Kontrollregime über ihn und in ihm übrigens. Und das hat ihm tatsächlich die Liquidierung durch die USA erspart. Wenn man sich die Sache so mal vorlegt, dann muss man sagen, dass dieser Vertrag als Inbegriff von Frieden gilt. Also ein wunderbares Beispiel für den Frieden in der amerikanischen Weltordnung. Das ist aufschlussreich. Weil das ist eigentlich ein schöner Beleg dafür, was Frieden in der amerikanischen Weltordnung wirklich ist. Der hat offensichtlich zum Inhalt die militärisch garantierte imperialistische Suprematie der USA. Das nicht mehr ganz monopolistische, aber immerhin oligopolistische Atomregime und die Atomkriegsführungsfähigkeit für die USA gleich mit inklusive. Darunter machen die USA keinen Weltfrieden. Gehe ich mal noch ein bisschen weiter auf diesen Vertrag ein. Auch so mit Hinblick auf diese gelobte Diplomatie statt Krieg, Ordnung, multipolare Zusammenarbeit und so weiter. Dieser Ruhm dieses Atomdeals, da sei doch glatt weg, den Mullahs der Griff zur Bombe, ohne Krieg genommen worden. Der ist sehr verräterisch und aufschlussreich. Wer das also erstaunlich und großartig in die öffentliche Meinung einspeist, der geht ganz selbstverständlich, ohne dass er sagt, von etwas aus. Dem ist nämlich irgendwie geläufig, dass so etwas wie die atomare Entwaffnung eines Staates, die Entwaffnung des Iran, das ihm Abringen des letzten Mittels einer nicht so leicht Angreifbarkeit seiner Souveränität, dass das der Sache, der ganzen Logik der Sache nach eigentlich so etwas ist wie ein Kriegswerk. Staaten Waffen wegnehmen. Nicht nur irgendwelche, sondern diese letzte militärische Rückversicherung, das ist der Sache nach ein Kriegswerk. Und das wissen eigentlich die Leute, die da so vom Staunen künden, und das haben die glattweg ohne Krieg hingekriegt. Das stimmt übrigens nicht ganz. Zustande gekommen ist dieser Vertrag nämlich erstens unter einer permanenten, umfassenden und wirklich großen amerikanischen Kriegsdrohung gegen den Iran. Dieses Land ist umzingelt von amerikanischen Stützpunkten, die mit dem Feinsten ausgestattet sind. Auch von amerikanischen Bündnispartnern wie dem atomar ausgestatteten Israel. Und dieser Vertrag ist zustande gekommen durch ein Sanktionsregime der USA, das durchaus wirkungsähnlich zu einem Krieg den Staat Iran in seinen Macht- und Existenzgrundlagen beschädigt hat, als Erpressung dazu, durch das Weggeben eben dieser atomaren Existenzsicherung, vielleicht doch seine Existenz retten zu können. Jetzt merkt man da schon, auf Erpressung von Staaten verstanden sich auch vor Trump amerikanische Präsidenten schon. Und dieses Erpressungswerk der USA in Sachen Iran, wirklich einen Staat fast wirkungsgleich zu einem Krieg in seinen Existenzgrundlagen durch Sanktionen zu schädigen, das unterstellt zweierlei. Das eine interessante Verfasstheit Irans. So sehr dieser Staat sich rühmt und darauf gründet, dass er durch den Glauben an diesen schiitischen Allah legitimiert ist, und im Glauben auch seine unverbrüchliche Einheit zwischen Staat und Volk hat, so sehr ist dieser Staat materiell offenbar so verfasst, dass seine Existenz vom kapitalistischen Weltmarkt abhängig ist. Nur deshalb ist er ja durch Sanktionen und Ausschluss aus dem Weltmarkt so existenziell zu bedrohen und zu schädigen. Und das Zweite, was dieses Erpressungswerk, das zu diesem Vertrag geführt hat, unterstellt, ist, dass offenbar alle politischen Mächte, alle staatlichen Mächte, die den politischen Daumen auf dem Weltmarkt haben, die politische Herrschaft über den Verkauf und Kauf der für den Iran so existenzwichtigen Waren und Gelder verfügen, die müssen dieses Regime mitgetragen haben, damit es überhaupt eine solche zerstörerische Wirkung bei diesem Staat entfaltet, ihn so gründlich vom Weltmarkt ausschließt. Und damit hätte ich meinen zweiten Befund über diese wunderbare Weltordnung. Die haben im Rückblick so als diplomatisches Friedenswerk unterbreitet wird. Diese Weltordnung besteht offenbar in so etwas, das unter der Führung der USA die anderen politischen Mächte, die wirklich potenten Mächte dieser Welt, glattweg solche Entscheidungen durchexerzieren, dass Staaten aus dieser Welt exkommuniziert werden und bis aufs Blut erpresst werden. Da hat der Obama übrigens wirklich Großes geleistet. Der hat in diese Sorte Weltgewaltordnung der USA allen Ernstes auch gestrige Feinde der USA wie Russland und auch neue Rivalen der USA wie die Volksrepublik China eingebunden und die waren dann Mitmacher des US-Regimes, das darüber auch tatsächlich seine Macht potenziert hat. Aber das war nicht alles an dieser Weltordnung. Das andere, was eben bei diesem Vertrag dazugehörte, war, ja, die USA haben sich in dieser Weltordnung unter anderem auch mit dem Zweck, sie so zu organisieren, wie ich es eben für dieses Bündnissystem da gesagt habe, darauf eingelassen. Sie trennen wirklich die atomare Entwaffnung des Iran von der Durchführung der Feindschaft gegen diesen Staat. Und das hat natürlich tatsächlich auch die Seite eingeschlossen. Der Iran bekommt eine Gelegenheit zur Existenz. Eine sehr bedingte Gelegenheit zur Existenz und eine gar nicht schöne Gelegenheit zur Existenz. Das Letztere heißt, der Iran durfte wieder auf dem Weltmarkt den Existenzkampf eines weltmarktabhängigen Staates führen. Und das sehr bedingt, weil zu diesem Vertrag gehörte ein sogenannter Snapback-Mechanismus. Das hieß, sobald eine von diesen Führungsmächten zu dem Urteil gelangt, der Iran hält sich nicht an die Abmachung, springt das alte, würgende Sanktionsregime gegen diesen Staat sofort wieder in den alten Zustand zurück, ohne dass es dafür großartige Neuverhandlungen geben muss. Die andere Seite von dieser Weltgewaltordnung am Beispiel Iran war eben dieses. Den USA ist es da gelungen, alle anderen potenten Mächte in dieses Entwaffnungs- und Kontrollregime gegen den Iran einzubinden, sie zu US-Kollaborateuren zu machen. Aber auch das hat eine andere Seite. Die Seite besteht darin, dass die USA diesen Staaten unter der Bedingung aber auch etwas zugestehen und an ihnen anerkennen. Dann sind sie von Gnaden der USA auch in den Status gebracht, auch solche Mächte wie die USA zu sein, Kontrollmächte über andere Staaten, in den wüstesten Fragen, welche Staaten dürfen welche Waffen haben. Mit zuständige Ordnungsmächte in dieser amerikanischen Weltordnung. Und die Seite hatte das natürlich auch. Sie dürfen in dieser Weltordnung mit dem neu eröffneten Verhältnis zu Iran nach ihren nationalen Berechnungen was für sich rausholen. Geschäfte machen, Einfluss stiften, dem Staat gegenüber, der Region gegenüber und so weiter. Und das ist eigentlich die Wahrheit von dieser gepriesenen multinationalen Ordnung. Eine gemeinsame Gewaltaufsicht unter der klaren Oberhoheit der USA und eine muntere Konkurrenz darum, wirtschaftlich, regional und weltpolitisch Objekte dieser Kontrolle auszunutzen. Dass da der Iran eigentlich ein guter Partner war, das haben die Deutschen gleich gewusst, mit einem Staat Beziehungen und Geschäfte zu pflegen, dem das Wasser immer bis zum Hals steht, ist eigentlich eine, sagen wir mal, günstige Vertragslage. Ganz kann es einen also nicht wundern, dass die europäischen Politiker diesem Zustand etwas hinterher jammern.